Vinzenz will's wissen, der Podcast aus dem Vinzenz Krankenhaus Hannover. Wir sprechen mit Menschen vor Ort über ihre Arbeit, Herausforderungen, Behandlungsmethoden und geben Einblicke in die Welt eines Krankenhauses.
Da sind wir wieder. Ich freue mich heute, Beate Buchdudel bei mir zu begrüßen. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo.
Erste Frage, du oder sie?
Du. Unbedingt.
Gerne. Du bist ja schon eine Weile hier im Krankenhaus. Erzähl mal, wo hast du angefangen? Wo bist du jetzt?
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen tatsächlich. Ich hatte zwei Vorstellungsgespräche hier als Interimslösung. Ich wollte eigentlich zur Polizei. Das Bewerbungsverfahren war aber für ein Jahr später angedacht. Und in der Zwischenzeit muss man ja irgendwas machen. Also hier beworben und in einem einen Vorstellungsgespräch war der Verwaltungsleiter daran beteiligt mit der damaligen Oberin. Und in dem Gespräch kam dann raus, dass sie meine Kleidergröße abgefragt haben, weil Kittel getragen werden. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich ziehe meine Bewerbung zurück, Kittel ziehe ich nicht an. Das wiederum hat aber zur Folge, dass der Verwaltungsleiter damals zu seiner Oberin gesagt hat, oder zu unserer Oberin damals gesagt hat, Noti, leg den Zettel und den Stift weg, die kann tragen, was sie will, solange wie es kein Blaumann ist. Das ist ein Originalsatz von ihm damals. Und dann sind wir sofort umgeschwenkt auf das Thema Kneipen in unserer Region. Er kannte sich da aus und wir haben ein Ranking aufgestellt, war sehr lustig. Das Gespräch war beendet. Für mich war klar, den Job kriegst du nie, weil dieses Kneipen-Ranking war zwar lustig, aber trotzdem hatte das so ein bisschen den Charakter wie in einer Fahrschulprüfung. Weißt du, hast nicht bestanden, aussteigen, rechts ranfahren, mache irgendwas anderes. Mhm. Also hatte ich überlegt, wie ich meiner Mutter jetzt beibringe, dass ich diesen Job nicht nehme. Ich hatte ja Gott sei Dank noch andere Bewerbungen laufen. Und als ich nach Hause kam, begrüßte mich meine Mutter mit einem Lächeln und sagte, das Vinzenz-Krankenhaus hat angerufen und gefragt, ob du früher anfangen möchtest. Gut, da war mein Problem mit meiner Mutter gelöst, aber ich hatte das andere, ich wollte ja nicht her. Naja, jetzt hatte ich kein Argument mehr. Ich habe dann nochmal angerufen und gefragt, ob das mit dem Kittel richtig angekommen ist. Also ich ziehe wirklich nicht an. Das wäre überhaupt kein Problem. Gut, dann hatte ich natürlich kein Argument mehr. Das war ja das Einzige, worauf ich aufgebaut habe. Und habe dann tatsächlich vorzeitig auch angefangen hier als Aushilfe im Steri. Habe dann die einjährige Ausbildung gemacht. Da sind dann schon so ein paar Sachen passiert, die standardmäßig sonst nicht irgendwie in der Ausbildung passieren. Trotzdem habe ich die Bewerbung für die Polizei aufrechterhalten. Dann ist es privat so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, dass ich mich wieder neu sortieren musste. Habe dann tatsächlich die dreijährige hier gemacht. Bin kurz danach Stationsleitung geworden. Stellvertretende Stationsleitung, um Gottes Willen. Habe aber einen Leitungskurs gemacht. Bin dann in die Allgemeinchirurgie gewechselt als Stellvertretung, bin dann kurze Zeit später wieder zurückgekommen als Leitung in die Innere. Einmal allgemeininternistisch, zwischendurch einen Ausflug gemacht in die Gastroenterologie. Wieder zurück auf die erste Ebene, habe dann die Ebenenleitung übernommen von Station 1 und Station 2, also Kardiologie und Allgemeininnere. Parallel dazu habe ich den Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen gemacht, bin aber auch ins Ethikkomitee reingerutscht, habe dann die Weiterbildung gemacht zur Ethikberaterin im Gesundheitswesen. Und dann, wie ging das weiter? Achso, dann ist eine Mitarbeiterin erkrankt, die im Qualitätsmanagement gearbeitet hat. Und dann war die Frage, wie kriegen wir das mit der Qualitätssicherung jetzt geregelt? Das ist ja auch mal terminiert. Wurde ich gefragt, habe ich gemacht. Habe dann den Qualitätsbericht noch mit übernommen. Bin dann 2015 gefragt worden, ob ich das Belegungsmanagement machen möchte. 2017 wurde ich dann gefragt, also habe ich dann auch gemacht. 2017 kam dann das Entlassmanagement dazu, allerdings als Projekt, das ins Haus zu implementieren. Das war dann aber der Moment, wo ich die Ebenenleitung aufgegeben habe und nur noch in Anführungszeichen Belegungsmanagement, Entlassmanagement, Qualitätssicherung, Qualitätsbericht gemacht habe. 2019 wurde ich dann gefragt, ob ich in die Bereichsleitung gehen könnte. Da hatten wir hier gerade so einen Umbruch in der Pflegedirektion. Kurz vorher habe ich dann Qualitätssicherung und Qualitätsbericht abgegeben, habe dann die Bereichsleitung übernommen, aber Belegungsmanagement und Entlassmanagement beibehalten. Das Ganze bis 2023. 2023 bin ich dann auf meinen Wunsch hin aus der Bereichsleitung rausgegangen, habe aber in dem Moment gleichzeitig auch die personelle Verantwortung für den Sozialdienst übernommen, habe dann Belegungsmanagement, Entlassmanagement, Sozialdienst gemacht und immer irgendwie einen Fuß in der Pflege noch mit drin gehabt. Man kann Belegungsmanagement nicht wirklich von der Pflege trennen. Also irgendwie machst du das immer mit. Naja, und das Ganze mache ich bis heute.
Oh, ist ja ein bisschen was. Nur so ein paar Stationen. Und
kleiner Spaziergang, ganz einfach. Nee, also ganz so einfach war es nicht, aber...
ja,
ich glaube, ich habe jetzt auch tatsächlich alles. Ich muss noch mal ganz schwer drüber nachdenken. Habe ich einen Fachwirt, da habe ich zwischendurch noch gemacht, berufsbegleitend. Fällt mir gerade ein.
Und hast du auch immer voll gearbeitet?
Ja.
Respekt.
Danke.
Also, gut ab, wirklich. Also, und du bist uns frei geblieben.
Ja, der Plan war aber anders. Es gab Momente, wo ich gehen wollte. Auch sehr ernsthaft schon fortgeschritten mit der Suche nach neuen Stellen. Und im letzten Moment hat sich immer irgendwas ergeben, dass ich dann doch die Kurve gekriegt habe oder andersrum hier bleiben konnte und auch wollte.
Wir freuen uns, dass du hier bist. Damit sind wir auch schon bei unserem heutigen Thema, Belegmanagement. Mhm. Das hast du 2015, wurdest du gefragt. Genau. War das eine Stabsstelle oder inwiefern wurde das denn etabliert? Weil früher gab es ja auch schon Belegmanagement, wahrscheinlich in einem anderen Sinne oder gar nicht.
Es gab überhaupt kein Belegungsmanagement. Damals wurde alles von der Notaufnahme gesteuert. Und die Stationen selber, die Ambulanzen, die Stationssekretärinnen, die Ärzte, die haben alles untereinander irgendwie geregelt. Und das Belegungsmanagement, da wurde ich gefragt tatsächlich und habe das dann anfangs noch so auf Zuruf. Na, ich brauche ein Bett für Herrn Müller, guck mal. Das wurde dann natürlich ein bisschen verfeinert, ist klar.
Also es war schon das Ziel, dass es nicht mehr so kreuz und quer war es wahrscheinlich, aber dass nicht viele einzelne Stationen das machen, sondern dass es so ein bisschen gesammelter, ein bisschen strukturierter und geordneter abläuft.
Genau. Ziel vom Belegungsmanagement ist ja, den erhöhten Patientenstrom, den wir ja nun mal haben, effizient im Haus unterzubringen und zwar am besten noch ressourcenschonend. Zum besseren Verständnis würde ich tatsächlich gerne mal den Patient mit Inhalt füllen, den Begriff Patient und auch den Begriff Ressource mal mit Inhalt füllen. Patienten haben medizinische Gründe, gesondert untergebracht zu werden oder in besondere Räumlichkeiten, Einzelzimmer, Zweibettzimmer, wie auch immer. Die haben hygienische Diagnosen, die berücksichtigt werden, ethische Faktoren, die hier Gott sei Dank noch hochgehalten werden. Dass Sterbende eben nicht im Dreibettzimmer liegen, sondern wirklich ihren Raum finden. Dann gibt es noch Patienten, die brauchen Hilfsmittel. E-Rolli zum Beispiel, E-Rollstühle sind viel größer als unsere Standardrollstühle. Die kann man nicht ins Dreibettzimmer quetschen. Die machen wir ja immobil, weil sie gar nicht Zugang haben zu ihrem Rollstuhl. Ne? Was die Ressourcen angeht, da geht es nicht nur um den Bettenplatz als solches. Da geht es dann auch wirklich um personelle Ressourcen oder eigentlich personelle Knappheit. Arzt, Pflege, Sozialdienst, Transportdienst, Reinigung, alles spielt ineinander. Und ich muss wissen, also ich muss gar nichts, aber ist immer gut, wenn ich es weiß, damit ich schnellstmöglich einen Plan B habe. Weil letztendlich muss der Patient immer so schnell wie möglich auf seinen Bettenplatz, so schnell wie möglich aus der Notaufnahme raus oder so schnell wie möglich von der Intensiv verlegt werden oder so schnell wie möglich stationsintern auch verlegt werden. Und das kann ich nur, wenn ich alle Informationen habe, jedenfalls vernünftig. Ohne die Information ist immer ärgerlich, dann sucht man irgendwas und dann wird ja am Ende gesagt, das ist aber so und so. Und dann fängst du wieder von vorne an.
Das ist mehr Aufwand.
Genau. Geräte sind auch entscheidend. Beispiel, Patient wird operiert und braucht postoperativ ein ganz bestimmtes Überwachungsgerät. Das haben wir natürlich nicht unendlich verfügbar. Da muss ich schon die Summe wissen, wie viele Patienten haben wir pro Tag jetzt mit diesem Gerät bespaßt. Und wenn es dann mehr werden, dass ich dem Anästhesisten rechtzeitig Bescheid sagen kann, dass wir kein Notfallgerät mehr haben. Diese Patienten müssen dann tatsächlich auf die Intensiv, was der Super-GAU ist, weil diese Patienten für die Intensiv eigentlich gar nicht geschaffen sind. Also der Bedarf ist eigentlich gar nicht da. Aber diese Form der Überwachung ist notwendig. Deswegen muss ich immer wissen, wie viele Geräte haben wir gerade am Start und wem muss ich Bescheid sagen, ab wann es eng wird. Und das spielt alles jeden Tag eine Rolle. Und das ist dann mein Tagesgeschäft. Das lässt sich alles gut planen, wenn es Elektivgeschäft ist, bis das Notfallgeschäft kommt. Weil die Notfallpatienten haben die gleichen Kriterien wie die, die ich gerade beschrieben habe. Und dann fängt dieses Tetris an zu puzzeln, wo kriegen wir den Patienten aus der Notaufnahme dann doch unter, ohne den Elektiven jetzt absagen zu müssen oder zuschieben zu müssen. Das ist dann wirklich meine Aufgabe, zu gucken, dass weder das eine noch das andere passiert.
Und wie sieht das so anteilig aus? Also haben wir mehr Notfall als Elektiv oder hat sich das gewandelt in den letzten Jahren auch? Also dass das eine mehr geworden ist, das andere weniger?
Es ist beides mehr geworden. Das Notfallgeschäft hat auf jeden Fall zugelegt. Die Elektiven auch, dadurch, dass wir ja auch viele ambulante Operationen jetzt machen, was wir früher nicht hatten. Früher waren viele ambulante OPs stationär. Aber die ambulanten Stationen fallen automatisch auch ins Gewicht, weil wir eine ganze Station nehmen, um die ambulanten Patienten überhaupt versorgen zu können. Das Stationäre ist aber immer noch so hoch, dass wir eigentlich auch noch eine stationäre Station bräuchten. Eine Station für mehr stationäre Fälle. So. Ist ein irrer Aufwand für die Pflege, muss ich auch mal sagen. Dieses ganze Hin- und Herschieben, also dieses Puzzeln, dieses Tetris-Spiel, was ich da veranstalte teilweise, da müssen viele Gespräche mit Patienten geführt werden, die sind dann natürlich nicht erfreut. Die Sachen müssen gepackt werden, die Diskussionen müssen ausgehalten werden. Also Hut ab, die machen das wirklich super. Vielen Dank dafür.
Ja, großes Danke.
Tatsächlich, das machen die wirklich unfassbar gut und spielen wirklich viele Spiele mit, die ich da so ausdenke. Dafür kann man sich nur bedanken.
Gibt es denn für jeden Patienten eine Lösung?
Muss. Am Ende des Tages muss es eine Lösung geben. Die Frage stellt sich gar nicht. Ist immer die Frage, ob das gut ist. Und am Ende des Tages kann man sich als Belegungsmanager merken, ist immer irgendjemand unzufrieden.
Das lässt sich, glaube ich, auch gar nicht verhindern.
Nee, lässt sich wirklich nicht vermeiden. Ich muss so viele Kompromisse schließen oder so viele Absprachen nicht einhalten oder kann ich gar nicht einhalten, weil dann irgendwas dazwischen kommt, was mich daran hindert. Beispiel, Personalmangel pflegerischerseits, ärztlicherseits. Die Pflege sagt, können wir nicht mehr leisten. Dann versuche ich den Patienten woanders unterzubringen, wo ich das Gefühl habe, da ist er besser versorgt. Das hat aber zur Folge, dass die Ärzte dann auf die andere Station laufen müssen. Die haben dann aber vielleicht selber einen Personalmangel. Und mit dem Moment, wo sie auf andere Stationen laufen müssen, haben sie natürlich Zeitverluste, kennen sich auch auf der Station gar nicht gut aus, wissen auch nicht, welche Pflegende sie jetzt ansprechen können, um die Informationen zu kriegen, die sie brauchen, müssen sich dann wieder in die Akten einlesen. Im Nachhinein muss der Patient vielleicht doch in die eigene Abteilung übernommen werden, weil es fachlich doch günstiger ist, den da zu versorgen. Dann muss sich der nächste Arzt in die Akten einlesen. Da hängen ja immer Prozesse dran und das muss schon überlegt werden, diese Prozesse so kurz wie möglich zu halten oder die Wege so kurz wie möglich zu halten, vernünftig zu gestalten. Das ist manchmal aufwendig.
Hast du da für dich schon so einen Workflow oder irgendwie gibt es überhaupt einen Alltag für dich?
Mein Alltag ist diese Sucherei, diese Fragerei, die Telefoniererei. Es gibt keinen Plan A für solche Sachen. Im ersten Moment denke ich immer, oh Gott, ist ja einfach, die haben ja das Einzelzimmer. Aber dann kommt irgendwas, dann ist da die Klingelanlage defekt, dann kann ich da keinen Patienten reinlegen. Dann hat irgendjemand anders Anspruch erhoben auf dieses Zimmer, weil stationsintern durch eine Diagnostik irgendeine neue Erkenntnis auf den Tisch gekommen ist, die das erfordert. Es ist nie so einfach, wie es im ersten Moment aussieht.
Aber macht es das vielleicht auch so ein bisschen aus? Also das ist ja nie langweilig. Also es ist immer eine Challenge, und auf die du Bock hast.
Genau. Doch, ich finde das wirklich gut. Aber es ist echt ein kommunikativer Job. Man muss unfassbar viel telefonieren. Und jedes Mal, wenn ich irgendein Telefonat nicht schaffe oder auch vergessen habe, endet das in einer Katastrophe. Also dann gibt es an irgendeiner Stelle wirklich massiven Ärger.
Hast du denn eine Vertretung? Also es ist ja ein One-Man- oder One-Woman-Job. So, ja. Sind wir mal richtig. Gibt es denn eine Vertretung?
Ich habe eine Vertretung, tatsächlich. Und die muss das dann genauso machen.
Und wie ist das am Wochenende? Also hast du dann sowas wie Rufbereitschaft oder also bist du erreichbar oder läuft am Wochenende dann mehr auf oder ist es tatsächlich eher unter der Woche?
Nee, immer in meiner Abwesenheit, also regulären Abwesenheit, ne, ist die Notaufnahme für die Belegung zuständig. Das ist dann auch deren Job tatsächlich. Wochenende, es passiert mal, wenn so ganz besondere Fälle auftauchen oder ganz besondere Situationen auftauchen, dann nehme ich mich auch mit ins Boot. Also da sehe ich mich auch in der Pflicht. Das ist dann auch mein Job. Da kann ich mich nicht so rausnehmen. Aber im Standardbereich, nein.
Und ist es zum Beispiel auch so, dass es saisonal schwieriger oder herausfordernder ist, die Patienten und Patienten zu verteilen? Oder ist zum Beispiel montags oder mittwochs, sage ich jetzt mal, weil so typisch montags nach dem Wochenende oder mittwochs haben dann die Allgemeinmediziner zu mittwochs. Also gibt es so Höhen und Tiefen?
Höhen und Tiefen gibt es, saisonal bedingt der Winter. In den Wintermonaten die ganzen grippalen Infekte, die dann vielleicht irgendwelche viralen Ergebnisse noch auf den Plan bringen, die alle isoliert werden müssen. Das ist echt schwierig manchmal. Wochentags nimmt sich das gar nichts mehr. Egal ob Montag, Mittwoch, Freitag. Früher konnte man das wirklich erkennen. Mittwochs waren die Praxen zu, da war die Notaufnahme voll. Jetzt ist die Notaufnahme eigentlich immer voll. Besondere Situationen sind dann immer noch die Phasen, wo umliegende Krankenhäuser streiken. Dann ist unsere Notaufnahme besonders voll. Aber sonst ist das, glaube ich, eine Kontinuität. Also die Auslastung
bleibt immer gleich hoch. Ja. Und wie du ja schon gesagt hast, es hängen ja sehr viele Verkettungen oder vieles hängt ja ineinander oder ist abhängig voneinander. Hat sich dann in den letzten Jahren, seitdem du das Belegungsmanagement übernommen hast, irgendwie auch kommunikativ oder untereinander was weiterentwickelt? Also ist das Verständnis größer geworden oder untereinander einfach, dass es so, du bist jetzt da, du kümmerst dich drum. Klar, muss man einen Kompromiss machen, aber gut, den Kompromiss gehe ich ein, weil es geht ja um den Patienten am Ende des Tages.
Doch, das ist tatsächlich so. Die Kämpfe, die ich anfangs ausgefochten habe, die fechte ich schon lange nicht mehr aus. Und viele haben auch verstanden, dass ich bestimmte Informationen so schnell wie möglich brauche, damit ich vernünftig weiterarbeiten kann oder damit ich die Belegung vernünftig planen kann, egal in welcher Form. Doch, das ist wirklich besser geworden. Und Orbis als solches, also dieses KISS-System, was wir haben, das hat auch nochmal so eine Besonderheit, wo wir die Bettsperren nehmen, nicht nervös werden. Wir sperren keine Betten, aber die Bettsperre nehmen wir als Notizblock für den Patienten quasi, für die Informationen zu dem Patienten, an denen ich auch nochmal erkennen kann, welche besondere belegungsrelevante Information dahinter steckt. Das hilft natürlich auch.
Also kann man quasi sagen, je mehr Informationen du hast, umso Einfacher ist es nicht, aber umso besser kannst du einen Patienten...
Umso vernünftiger kann ich planen. Ja. Mit dem Moment, wo irgendwas hinter meinem Rücken passiert, was ich ja niemandem verbieten kann, muss man aber damit rechnen, dass ich dann natürlich auch eine Entscheidung treffe, die nicht gut zu der anderen passt.
Und gibt es irgendwelche Bereiche, die immer irgendwie kritisch oder herausfordernd sind? Also irgendwelche Fachabteilungen, die mal mehr, mal weniger, also die auch so Höhen und Tiefen haben, sag ich mal?
Das wechselt tatsächlich. Es gibt immer irgendwie Fachabteilungen, die viel Operationen zum Beispiel haben oder hohen Zulauf. Die Innere zum Beispiel hat im Winter einen irre hohen Zulauf durch diese ganzen infektbedingten Erkrankungen. Und dann gibt es wieder Phasen, eigentlich auch im Winter, unfallchirurgisch bei Glatteis, kann man sich auch drauf verlassen, dass wir dann mehr Knochenbrüche reinkriegen. Aber das wechselt. Auf die Innere ist Verlass, da ist immer ein hoher Zulauf und im Winter mehr als den Rest des Jahres. Und alle anderen Abteilungen sind dann situativ.
Aber auch spannend, dass sie sich immer abwechseln und nie, also gut für uns, sage ich mal, oder für dich. Aber also klar gibt es auch Überschneidungen, ne? Das lässt sich ja gar nicht verhindern. Aber genau.
Nee, eigentlich ist das immer im Wechsel. Ich habe tatsächlich noch keinen einzigen Tag gehabt, wo ich unfassbar viele Knochenbrüche hatte und die untergebracht werden mussten und zeitgleich irre viele Isolationen für Atemwegsinfekte oder so. Das habe ich noch nie gehabt. Also brauche ich auch nicht. Ja? Ich klopfe mal kurz auf Holz. Die Pandemie war nochmal sportlich. Da gab es schon teilweise Situationen, die anders betrachtet werden mussten und auch herausfordernd waren. Aber
haben sich dadurch denn auch nochmal Abläufe geändert oder angepasst? Weil es war ja schon eine Extremsituation und dass du daraus oder dass wir als Haus nochmal was mitnehmen konnten in dem Bereich?
Ich glaube tatsächlich, dass die Leidensfähigkeit, die bei Pflegenden ja sowieso schon da ist, nochmal aufgestockt wurde. Ist traurig, aber tatsächlich haben die damals wirklich unglaublich viel möglich gemacht. Also wenn ich da heute noch denke, ist wirklich verrückt gewesen, was da passiert ist. Aber weil die so hart am Limit gearbeitet haben, sind die, glaube ich, noch mal leidensfähiger geworden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei mal dahingestellt. Das ist noch mal eine neue Diskussion.
Geht in beide Richtungen wahrscheinlich. Also sowohl positiv als auch negativ.
Genau. Das ist wirklich noch mal eine neue Diskussion wert, warum Pflegende überhaupt so leidensfähig sind.
Wenn du jetzt irgendwas ändern könntest, dann sagen wir, du hast jetzt die Macht, um irgendwas strukturell oder in welcher Form auch immer, gäbe es da irgendwas, was auch irgendwie möglich wäre? Oder ist es tatsächlich so, man kann es nur so, die Betten so belegen, wie sie da sind oder noch mehr digitalisieren oder noch mehr vereinfachen den Workflow? Gibt es da eine Möglichkeit, wenn du die Macht hättest?
Gibt es bestimmt. Digitalisierte Unterstützung gibt es sicherlich auch. Ich komme mit dem System jetzt gut zurecht, was wir haben. Ich glaube, was ich am liebsten ändern würde, wäre das gesamte Gesundheitssystem. Ich hätte gerne ein gesundes Gesundheitssystem, wo verstanden wird, dass alle Berufsgruppen und alle Abteilungen gemeinsam arbeiten müssen und auch zusammenhängen. Altenheime, ambulante Pflegedienste, Arztpraxen, Transportdienste, Rettungsleitstelle, alles, was damit zugehört. Wir gehören alle, wir sind ein Netzwerk und wir dürfen uns nicht separat sehen. Und weil jeder seinen eigenen Weg geht, haben wir oft die Probleme, dass wir den Patienten nicht verlegen können oder dass wir ihn schlechter aufnehmen können oder. Aber das ist ein generelles Problem. Das kann ich nicht lösen. Außer ich kriege deinen Zauberstab, den du mir gerade versprochen hast.
Ich suche ihn auch noch, aber ich sag dir Bescheid, wenn ich ihn gefunden habe. Wir haben ja, also entweder wird die Folge schon online sein oder sie wird genau nach dem Umzugsgeschehen veröffentlicht werden. Wir haben da jetzt ja so ein paar Umzüge vor uns. Wir beziehen unseren Anbau jetzt nach 3,5 Jahren Bauzeit. Und das sind ja so ein paar Umzüge, die sehr eng getaktet sind. Also das stellt dich ja wahrscheinlich auch nochmal vor ein paar anderen Herausforderungen. Wie bist du damit umgegangen oder wie gehst du damit um? Und funktioniert das auch die Kommunikation? Ist das nochmal eine andere gewesen? Und auch das Verständnis, dass natürlich Patienten vielleicht anders verlegt werden müssen oder wie auch immer.
Also bisher war es immer so, wenn ich erklärt habe, warum ich jetzt diese Station nicht mehr in dieser Form belegen lasse, wie es bisher gewohnt war, wurde es auch immer von der anderen Seite verstanden. Die Umzüge sind tatsächlich nochmal speziell, weil das Tagesgeschehen weiterläuft. Wie sich das dann im Alltag rauskristallisiert, ob ich das hinkriege oder nicht hinkriege oder wie ich das hinkriege, bin ich selber ganz gespannt.
Ich auch. Aber es sind ja alle sensibilisiert und wissen ja auch Bescheid und
ich glaube auch, dass das allen klar ist, dass ich dann unter diesen Voraussetzungen nicht diese Standardbelegung durchführen kann, dass es wirklich nochmal zusätzliche Kompromisse geben wird. Da bin ich mir sicher, dass das allen schon bekannt ist, ja.
Aber das kriegen wir hin. Ich habe da Vertrauen.
Natürlich, wir haben super Leute hier.
Ja, auf jeden Fall. Warum? Wir machen uns selber die Challenge einfach mit den Umzügen.
Genau.
Ja, also ich glaube, für mich ist jetzt auf jeden Fall verständlich geworden, was deine Aufgabe ist, deine Herausforderung, dein täglich Brot, sage ich mal, mit das, was dich jeden Tag aufs Neue erwartet. Willst du noch irgendwas zu dem Thema loswerden?
Nee, ich glaube.
Haben wir alles? Beziehungsweise, wir haben jetzt noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen, die wir jedem Gast hier bei uns im Podcast stellen. Kantine oder Essen selbst mitbringen?
Ich bringe mir mein Essen selber mit, weil das zeitlich mit der Kantine nicht klappt bei mir. Ich brauche ziemlich oft einen Rechner, ich brauche ziemlich oft ein Telefon, aber sonst würde ich in die Kantine gehen, wenn dieser zeitliche Bedarf anders gedeckt werden könnte.
Früher Vogel oder Nachteule?
Wochenende Nachteule, werktags früher Vogel.
Und das funktioniert bei dir, ja?
Nein.
Ich wache oft nämlich Samstag dann auch immer zu meiner normalen Weckerzeit auf und denke mir, ja, ich hätte auch noch weiter schlafen können.
Also nee, das passiert mir eher in der Woche, dass ich denke, Mensch, ich hätte auch noch.
Das sowieso. Treppe oder Fahrstuhl?
Treppe.
Und als letzte Frage, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Schwarz und viel.
Hast du auch eine eigene Kaffeemaschine wahrscheinlich, oder?
Natürlich.
Du musst auch immer überall mit umziehen wahrscheinlich. Dann.
Ja, ich habe ja auch so einen ganz tollen Vinzenz-Kaffeebecher, der dann auch überall mit hinkommt.
Ja, ist praktisch, ne? To go. Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Wünsche dir noch einen hoffentlich entspannten Arbeitstag.
Gleichfalls, danke.
Auf Wiedersehen.